Radio SRF. International. Eine Sendung von Karin Wenger.
Welcome to Kurumba, dem Paradies auf Erden. Türkisfarbenes Wasser umspült die kleine Insel, die man zu Fuß in einer Viertelstunde umrundet hat. Kurumba offeriert dem luxusverwöhnten Gast alles, was er begehrt. Zimmer mit Meerblick, eisgekühlte Mojitos, frischen Thunfisch. Die Hotelangestellte Maila stößt eben die Tür zum Sonnendeck einer Villa auf.
Das ist die Deluxe Pool Villa. Privates Schwimmbad, iPod Docking Station, Nespresso-Maschine, Anti-Moskito-Armband, ein riesiges Strandtuch und eine Tasche mit Flossen, Schnorcheln und Taucherbrille. Alles im Preis von $800 bis $900 pro Nacht inbegriffen.
Per Elektromobil geht's über die Insel. Maila erklärt, wo sich der Tennisplatz, die zwei Schwimmbecken und 8 Restaurants befinden. Die Hotelangestellte kommt aus den Philippinen und arbeitet seit 3 Jahren in Kurumba, einem historischen Ort. 1972 wurde hier das erste Ferienparadies der Malediven eröffnet, 10 Bootsminuten von der Insel, auf der sich der Flughafen befindet, entfernt. Heute existieren 110 solcher Luxusresorts in den Malediven. Jedes Hotel liegt auf einer eigenen Insel. Die Touristen kommen aus aller Welt, immer mehr auch aus China. Rund 200 der 1200 Inseln werden von Einheimischen bewohnt. Sie dürfen die Hotelinseln nur mit Spezialbewilligung besuchen oder wenn sie dort arbeiten. Kurumba hat einen kleinen Gemüsegarten und das Wasser der Schwimmbäder wird auf der Insel entsalzt. Strom wird wie überall im Inselreich von riesigen Dieselgeneratoren erzeugt. Den Fisch kaufen die Hotelköche von lokalen Fischern, alles andere werde eingeflogen, sagt der australische Hotelmanager Jason Cruz, der bei einem Drink an der Bar sitzt.
Where our vegetables come from? They could be coming from Germany. They could be coming from North Africa, from Sri Lanka.
Unser Gemüse kommt aus Deutschland, Nordafrika, Sri Lanka und Thailand. Huhn aus Brasilien. Das restliche Fleisch aus Australien oder Neuseeland. Die Milch kommt aus Neuseeland. Alles gelangt via Flughafen auf die Insel.
Die Touristen leben in einer Parallelwelt. Sie hat nichts mit der Realität der lokalen muslimischen Bevölkerung zu tun. Abtauchen, ineinander eintauchen. Am Abend kuscheln verliebte Paare auf Sitzsäcken an der Sandbar zu James Blunts Liebeslieder, den Passionsfrucht-Mojito in der Hand. Das Handy gezückt, versuchen sie den Sonnenuntergang einzufangen. Wenige Meter von der Bar entfernt umarmt sich ein junges Hochzeitspaar bei einem Fotoshooting. Die Braut in einem weißen, flatternden Hochzeitskleid, der Bräutigam groß und braun gebrannt in Shorts und Krawatte. Vor einer Woche haben die 23-jährige Diana und der 27-jährige Dima in der Ukraine geheiratet. Einen Tag nach der Hochzeit flogen sie auf die Malediven. Denn das sei der Ort, wo man Flitterwochen verbringen müsse, sagt Diana.
Yeah, it's our honeymoon. We will choose Maldives because like it's a place where honeymooners are.
Diese Insel ist voller Hochzeitsreisender und Verliebter. Es ist wie das Land von Adam und Eva. Hier gibt es viele Adams und Evas aus vielen Ländern, die alle Hand in Hand im Paradies spazieren gehen.
So it was like a paradise for me.
Traumland Malediven, nicht für die Malediver. Ausflug auf die Hauptinsel Male. Hier leben 150.000 Menschen, knapp die Hälfte der Bevölkerung der Republik Malediven. Hochhäuser reihen sich aneinander, Jugendliche drehen endlos Runden auf ihren Mopeds. Male sei langweilig, klagt Tebe, ein Surfer, der rittlings auf einer kleinen Mauer am künstlichen Strand sitzt. Er hat sich eben einen Joint angezündet.
Male is boring, you know, right? The thing is that
Es gibt nichts, keine Clubs, keine Unterhaltungsmöglichkeiten. Und weil wir ein muslimisches Land sind, keinen Alkohol. Dafür kriegst du an jeder Ecke harte Drogen.
Tebe war 10 Jahre lang heroinabhängig. Einige Jahre verbrachte er wegen Drogenbesitzes im Gefängnis. Laut Statistik lebt in beinahe jeder Familie in Male ein Drogenabhängiger. Schuld seien Langeweile und Arbeitslosigkeit, sagt Ahmed, der ein Studium als Weltraumingenieur abgeschlossen hat und jetzt arbeitslos ist. Er sitzt mit seinen 2 Freunden, dem Lehrer Mohammed und dem arbeitslosen Ali, im Café Siegel. Alle träumen davon, die Malediven zu verlassen, auch Ahmed.
Das Problem ist, dass es nicht genügend Arbeit gibt. Auch wenn ich eine gute Ausbildung habe, kriege ich keinen Job, weil man dazu die richtigen Beziehungen braucht. Pure Korruption. Das ist der Systemfehler unseres Landes.
Die Arbeitslosenquote beträgt auf den Malediven 27-40%, je nach Statistik. Der wichtigste Wirtschaftszweig ist der Tourismus. Er trägt 30% zum Bruttoinlandprodukt bei. Wer gutes Geld verdienen wolle, der müsse auf einer Hotelinsel arbeiten, sagt der Lehrer Mohammed. Er hat selbst 1 Jahr lang an der Rezeption eines Luxushotels gearbeitet und dabei pro Monat $600 verdient. So viel, wie ein Tourist für eine einzige Übernachtung zahlte.
I did come across a guy over there who was like 21 years old or so.
Ich habe einen Mann kennengelernt, der damals 21 war. Gleich alt wie ich. Aber weißt du, wie viel er für die 7 Tage Ferien mit seiner Freundin ausgegeben hat? $5,000. So viel wie ich nie verdienen werde. Das frustriert mich, macht mich wütend. Doch ich bin nicht auf die Weißen wütend, die hierher kommen, sondern auf unser politisches System. Das ist das Problem.
Why blame the white people when we do know that it is the problem of the system we are having here?
Jener, der für all diese Probleme, Arbeitslosigkeit, Langeweile, Drogen, eine Lösung verspricht, steht auf einer Bühne auf der Hauptinsel Male und lässt sich von Tausenden von Fans feiern. Mohammed Nasheed. 1,58 Meter klein mit kurzem schwarzem Kraushaar, 43, Vater von 2 Töchtern, Ozeanograf, Aktivist, Politiker und Mitbegründer der Demokratischen Partei der Malediven. Es ist Anfang September und die Malediven sind vom Wahlfieber gepackt. Am 7. September sollen Präsidentschaftswahlen stattfinden. Die Straßen sind mit den Parteiflaggen der 4 Kandidaten geschmückt. Mohammed Nasheed ist der Favorit. Er elektrisiert vor allem die Jugendlichen. Viele fühlen sich in dem konservativen muslimischen Land wie in einem Korsett. Eingeengt durch die religiösen Vorschriften und gesellschaftlichen Normen. Mohammed Nasheed war bereits einmal Präsident. 2008 bei den ersten demokratischen Wahlen besiegte er den damals 71-jährigen Diktator Mamoun Gayoom. Dieser war 30 Jahre lang an der Macht und ließ Nasheed, seinen ärgsten Kritiker, 13 Mal ins Gefängnis werfen und foltern. Nasheed verbesserte nach seinem Wahlsieg das Fernsystem und wurde durch die Einführung einer kostenlosen Gesundheitsversorgung weitherum populär. Doch dann ging er zu weit, zumindest nach Meinung seiner Gegner, der Elite um den alten Herrscher Gayoom. Nasheed griff ins korrupte Justizsystem ein. Anfang 2012 ließ er einen der Richter verhaften. Tagelange Protestzüge der Opposition blockierten damals die Straßen. Seine Gegner warfen Nasheed vor, er handle unislamisch, er müsse weg. Eine Meuterei bei der Polizei folgte, Vertreter der Sicherheitsdienste besetzten den staatlichen Rundfunk. Dann, am 7. Februar 2012, trat Mohammed Nasheed zurück. Freiwillig, sagten seine Gegner. Das stimme nicht, erklärt Nasheed im Interview.
If there ever was a coup anywhere in the world, this was one, this was the first televised coup.
Falls es jemals einen Putsch in der Welt gegeben hat, dann war es dieser. Er wurde sogar live im Fernsehen übertragen. Ich war im Hauptquartier der Armee, als Polizisten und Soldaten mit Tränengas bewaffnet hereinstürmten. Ich war nur kurz davor, niedergemetzelt zu werden. Die Generäle sagten mir, wenn ich nicht sofort abtrete, würden sie mich töten. Ich bat sie, mich zum Präsidentenbüro zu bringen, damit ich offiziell meinen Rücktritt bekannt geben konnte.
Nach dem Sturz übernahm Vizepräsident Mohammed Wahid die Staatsgeschäfte und führt sie bis heute. Er, der jahrelang für die UNO gearbeitet hat, sieht noch heute kein Problem in diesem gewaltsamen Machtwechsel.
It was not a coup. It was not a coup. The people were so unhappy with Nasheed's government.
Das war kein Putsch. Die Leute waren unzufrieden mit Nasheeds Regierung, seinem Regierungsstil. Er hat sich überall eingemischt, hat Parlamentsabgeordnete verhaften lassen und dann wollte er mit einem präsidentiellen Dekret alle Richter absetzen. Diese Macht stand ihm nicht zu.
Aishat Velesini sieht das anders. Die dünne, nervöse Frau saß zwischen 2009 und 2011 in einer Justizkommission, die im Rahmen der neuen Verfassung die Unabhängigkeit der Justiz überprüfen sollte. Ihr Urteil fällt vernichtend aus. Die Richter seien allesamt vom alten Diktator Gayoom eingesetzt worden. Ihrer Meinung nach hätten sie längst abgesetzt werden müssen.
Some of them have convictions for crime, sexual crimes.
Einige der Richter sind selbst verurteilt wegen krimineller Aktivitäten und Sexualdelikten. Die Richter sind nicht qualifiziert und hochpolitisiert.
Qualified for one thing, they are highly politicized.
In aller Öffentlichkeit kritisierte Velesini das Justizsystem. Aber bald merkte sie, dass sie alleine kämpfte. Nasheed war zwar Präsident, aber der alte Diktator Gayoom hatte weiterhin großen Einfluss in der Politik und kein Interesse an einer Justizreform. Velesini investierte ihre ganze Energie in den Kampf für eine unabhängige Justiz, bis sie nur noch 40 Kilogramm wog. Schließlich wurde sie wegen ihrer Halsstarrigkeit aus der Kommission ausgeschlossen. Dreimal wurde sie in der Hauptstadt Male auf offener Straße von Unbekannten mit einem Messer angegriffen. Dann floh sie nach Sri Lanka. Seither führt sie ihren Kreuzzug gegen die Richter und die alte Elite von dort weiter. Im Internet, in Blogs, Tweets und auf Facebook. Eineinhalb Jahre nach seinem Sturz ist Mohammed Nasheed zurück. Anfang September glaubt er noch an seinen Sieg. Siegesgewiss steht er auf der Bühne und winkt Tausenden von Menschen zu. Diese Wahlen seien die Möglichkeit, dem Putsch ein Ende zu setzen, ruft er der Menge zu und verspricht im Namen Gottes Jobs, Unterhaltung und eine weitere Öffnung der Islamischen Republik Malediven. Nur wenige Straßen von Nasheed entfernt führt der alte Diktator Gayoom an einer Hausecke Wahlkampf. Nicht für sich selbst, sondern für seinen Halbbruder Abdullah Yamin, den er stattdessen ins Rennen geschickt hat. Doch zur Wahlveranstaltung sind nur ein paar Dutzend Anhänger gekommen. Am 8. September, einen Tag nach den Präsidentschaftswahlen, ist klar, wer die Nase vorn hat, Mohammed Nasheed. Er gewinnt 45% der Stimmen, verpasst allerdings die absolute Mehrheit. Abdullah Yamin bekommt als Zweitplatzierter gerade mal 25%. Die beiden anderen Kandidaten liegen weit abgeschlagen. Am 28. September sollten sich die Malediver in einer Stichwahl zwischen Yamin und Nasheed entscheiden. Doch dazu kommt es nicht. Das oberste Gericht verschiebt die Wahl auf unbestimmte Zeit. Grund: Nasheeds Gegner bemängelten, im Wählerregister seien Tote und Fantasienamen registriert. Der erste Wahlgang sei damit ungültig. Die politische Krise hält an. Weit ab des politischen Zentrums Male herrscht Enttäuschung. Hier auf der kleinen Insel Tulustu, zwei Bootsstunden von Male entfernt, halten die Inselbewohner wenig von ihren Politikern und noch weniger von der jungen Demokratie. Der 20-jährige Aju arbeitet in Tulustu in einem Gästehaus.
Before democracy, I mean, nobody knew nothing about democracy, so everybody was happy.
Früher wusste niemand, was das ist, Demokratie. Die Leute waren glücklich. Mit der Demokratie kamen die Machtkämpfe. Sie hat uns nichts als Spaltung, Wut und geteilte Familien gebracht.
Auch in Arjus Familie sprechen Mutter und Tochter nicht mehr miteinander, weil sie eine jeweils andere Partei unterstützen. Auf Tulustu gibt es zwei Moscheen, eine Coca-Cola-Fabrik, einen Fußballplatz, eine Schule und knapp 1400 Einwohner. Fischer, Beamte und Angestellte von Gästehäusern. Die Uhren ticken hier anders, langsamer. Vor den niedrigen Häusern liegen Frauen und Männer stundenlang in Hängematten und warten auf den Sonnenuntergang. Am Hafen machen Fischer ihre Boote zum Auslaufen bereit, auch Arjus Vater, Hussein Said. Er hat die Diktatur hautnah miterlebt. Seine Erinnerungen sind weniger romantisch als die seines Sohnes.
Auf der Insel herrschte bis Mitte der 80er Jahre extreme Armut. Wir aßen vor allem Kokosnüsse, ein paar Krevetten und Fische. Geld und Einkommen gab es so gut wie nicht. Wir waren angewiesen auf die Fische, die wir fingen.
Das Leben und die Insel habe sich seither stark verändert.
Früher fingen wir 500 bis 600 Kilogramm Thunfisch. Heute gibt es viel weniger Fisch. In einer guten Nacht fangen wir höchstens 150 Kilogramm. Zum Glück gibt es heute auch noch andere Jobs auf der Insel, zum Beispiel in den Gästehäusern.
Gästehäuser auf lokalen Inseln, das wäre während der Diktatur vollkommen undenkbar gewesen. Rucksacktouristen waren Gayoum ein Graus und die Touristen in den Luxushotels blieben in ihren Oasen isoliert von der maledivischen Bevölkerung. Nur jene Malediver, die in den Luxushotels arbeiteten, per Gesetz 45% aller Angestellten, erhielten einen Einblick in das Leben der Reichen. Nasheed machte in seiner kurzen Amtszeit Schluss damit. Er öffnete die Inseln der lokalen Bevölkerung. Heute dürfen die Inselbewohner ihre eigenen Gästehäuser führen. So profitiert nicht nur eine kleine Elite vom Tourismus, und auch Touristen mit einem kleineren Budget können die Schönheit der Inselwelt genießen. Im Batuta Gästehaus auf der Insel Tulustu räumt die Köchin Fatima die leeren Teller vom Tisch. 10 junge israelische Surfer, die Oberkörper nackt und braun gebrannt, warten auf den Nachtisch. Eis mit Papaya-Stücken. Sie sind Anfang 20, DJs, Studenten, Soldaten und auch sie haben monatelang für ihre Ferien gespart. Nur, sie zahlen nicht $1,000 pro Nacht, sondern $80 für ein Zimmer mit Vollpension und Blick aufs Meer.
The waves is different, so it's worth it.
Dieses Gästehaus ist ein wenig teurer als andere. Aber es lohnt sich. Die Wellen hier sind die besten auf den ganzen Malediven.
Hier gelten jedoch andere Regeln als in den Luxusresorts, islamische Regeln, zum Leidwesen der Israeli.
Es gibt keinen Alkohol hier. Wenn es keine Wellen hat, ist es langweilig. Wir haben nichts zu tun und weit und breit sind keine Mädchen in Bikinis in Sicht. Du kannst dich einfach an den Strand legen und hoffen, dass dir keine Kokosnuss auf den Kopf fällt.
Die Gästehäuser hätten die Insel in konservative Gegner und nutznießende Befürworter gespalten, sagt der 20-jährige Aju, der Sohn von Fischer Hussein. Er ist der Junge für alles in Batuta. Zimmer putzen, Essen servieren und manchmal fängt er einen Tintenfisch für das Abendessen.
There's positive changes and negative changes. Positive wise is we get money now.
Auf der Insel gibt es positive und negative Veränderungen durch die Gästehäuser. Positiv ist, dass jetzt viele vom Tourismus profitieren, auch lokale Geschäftsleute. Aber es gibt Streit unter den Inselbewohnern. Der Lebensstil der Gäste ist nicht mit unserem vereinbar.
Auf den lokalen Inseln gilt per Gesetz ein striktes Bikini- und Alkoholverbot. In den luxuriösen Hotelanlagen hingegen sind Bikinis und Alkohol erlaubt. Die Malediver stört's nicht. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Der alte Fischer Hussein schätzt die Touristen. Schließlich brächten sie das Geld, das hier so dringend nötig sei. Nicht die Touristen würden die Insel und ihre Kultur zerstören, sondern die Natur selbst, glaubt er, und spricht damit an, was so viele fürchten, den Untergang der Malediven.
Das Meer kommt immer näher. Die Insel war viel größer, aber der Strand erodiert zunehmend. Wir haben mindestens 30 Meter verloren. Und bei Vollmond erreichen die Wellen das Gästehaus.
Erosion sei auf vielen Inseln der Malediven ein Problem, sagt der Meeresbiologe Amir Abdullah. Er ist Projektleiter der Internationalen Vereinigung zum Schutz der Natur, einer der weltweit ältesten und größten Umweltorganisationen.
The Maldives is the lowest lying country in the world in terms of sea level.
Die Malediven sind das niedrigste Land der Erde und liegen im Durchschnitt 1,5 Meter über dem Meeresspiegel. Sie sind extrem gefährdet. Falls der Meeresspiegel ansteigt, würde das zu noch mehr Erosion der Küsten führen.
Aber Abdullah relativiert die Befürchtung, dass die Inseln bald untergehen könnten.
Viele Leute sprechen über den Anstieg des Meeresspiegels. Dieser wird jedoch in unterschiedlichen Gebieten unterschiedlich fest ansteigen. In manchen Gebieten gar sinken. Zudem verändern sich die Malediven seit jeher, auch ohne Klimawandel.
Meeresbiologe Patrick Swenson, der seit Jahren auf den Malediven arbeitet, sagt, etwas könnte die Erosion abfedern.
A healthy coral reef, because you have coral reefs as a mechanical barrier for.
Ein gesundes Korallenriff. Es dient als mechanische Barriere. Wenn das Riff also auch bei steigendem Meeresspiegel weiter wächst, schützt es die Inseln zumindest teilweise vor Erosion.
Die Korallenriffe vor den Malediven sind jedoch bedroht durch Stürme, den Bau von Luxusunterkünften, die auf Stelzen im Wasser stehen, durch Häfen, Abfall und Abwasser, die die Algenbildung fördern. Abfall und Abfallentsorgung, das ist auch in Tulustu eines der größten Probleme. Am anderen Ende der Insel, abseits der Gästehäuser, liegt der Abfall gleich hinter der Coca-Cola-Fabrik. Diese produziert aus gefiltertem Meerwasser Süßgetränke und Mineralwasser für das ganze Inselreich. Der Abfall der Fabrik landet gemeinsam mit Tüten voller stinkendem Inhalt, Kartonboxen und Essensresten hinter dem Fabrikgebäude. Rauch steigt aus einigen Abfallhaufen auf. Der junge Inselbewohner Arju sagt zwar, die Insel sei mit den Touristen sauberer geworden, weil die Touristen keine Strände voller Abfall mögen. Aber auch hier gilt, aus dem Auge, aus dem Sinn. Arju zeigt auf Abfallhaufen, die sich links und rechts eines Trampelwegs entlangziehen, abseits der Touristenpfade.
Last time I was here, this wasn't even here. I wouldn't say it's not from all this island.
Das alles lag nicht hier, als ich das letzte Mal vorbeikam. Dieser Abfall kommt nicht nur von unserer Insel, auch die Hotelanlagen und die Coca-Cola-Fabrik kippen hier ihren Müll hin. Eigentlich sollte die Inselverwaltung das Problem lösen und den Abfall wegschaffen, aber das kümmert sie nicht.
Die Coca-Cola-Fabrik produziert täglich 200.000 Flaschen Süßgetränke. Die leeren Flaschen sind ein Problem für das ganze Inselreich, doch weder Coca-Cola noch die Inselverwaltung scheinen fähig zu sein, das Abfallproblem in Tulustu zu lösen. Es fehle ihm das Geld, um den Abfall wegzuschaffen, sagt der Chef der Inselverwaltung. Das Geld also, um einmal in der Woche ein Schiff voller Abfall nach Tilafushi zu schicken. Tilafushi war einst eine Lagune. Anfang der 90er Jahre beschloss die Regierung, hier den Müll des gesamten Inselstaates zu deponieren. So entstand eine Insel aus Abfall. Sie liegt 2 Stunden von Tulustu entfernt, gleich neben der Hauptinsel Male. Wenn es eine Hölle im maledivischen Paradies gibt, dann heißt sie Tilafushi. Fliegenschwärme summen über mottende und glimmende Müllhaufen. Gummi, Plastik, Karton, alles wird hier verbrannt, unsortiert, soweit das Auge reicht. Aber weit sieht man nicht, beißender Rauch liegt wie ein Tuch über der Insel. Nur ab und zu blitzt das türkisfarbene Meer auf. Ein Schiff hat eben angelegt. Gastarbeiter aus Bangladesch schaufeln leere Plastikflaschen und Essensreste über Bord. Die billigen Gastarbeiter erledigen auch hier, wie im ganzen Inselreich, die Drecksarbeit, mit der sich die Malediver die Hände nicht schmutzig machen wollen. Die lokalen Einwohner produzieren ungefähr 3,5 Kilogramm Abfall pro Tag, die Touristen beinahe das Doppelte. 300 bis 400 Tonnen Abfall landen täglich auf die Lafushi und werden verbrannt. Vom Strand des Luxusresorts Corumba aus sieht man den Rauch über der Insel Tilafushi aufsteigen. Jede Woche verlässt ein Schiff voller Abfall Corumba in Richtung Tilafushi. Aber kaum ein Tourist weiß, dass dort seine alten Badelatschen oder die Verpackung des französischen Käses verbrannt werden. Manche jedoch folgen der Bitte des Hotelpersonals und nehmen Plastik, Batterien und leere Sonnencremetuben mit nach Hause, um sie dort umweltfreundlicher zu entsorgen als in Tilafushi. Je nach Wind zieht der giftige Rauch bis zur Hauptinsel Male. Dann schließt Ali Rilwan sein Fenster. Der Direktor der Umweltorganisation Blue Peace nennt Tilafushi eine giftige Zeitbombe.
Tilafushi, a toxic bomb in the ocean. And the whole island basically is from the garbage.
Die Insel ist aus Abfall gemacht. Wir sind besorgt, dass so Elektroschrott, Gifte, Quecksilber und Zink in die Umwelt und das Meer sickern.
Dass es auch anders geht, zeigte Mohammed Nasheed in seiner kurzen Amtszeit. Ali Rilwan nennt ihn den grünen Präsidenten, weil er begonnen hatte, in Tilafushi den Abfall sortieren zu lassen und zu einem gewinnbringenden Geschäft zu machen. Indische Firmen kauften den sortierten Abfall bereitwillig. Nasheed verhandelte mit der Weltbank und ausländischen Firmen, um mit ihrer Hilfe eine Lösung für das drängende Abfallproblem zu finden. Nach Nasheeds Sturz jedoch hat Rilwan die Hoffnung verloren.
In den letzten 2 Jahren ist nichts mehr passiert. Auch in Tilafushi liegen alle Projekte lahm. Wir sind enttäuscht.
Deshalb habe er Anfang September Mohammed Nasheed gewählt. Eine Stimme für mehr Demokratie und weniger Diktatur, sagt Umweltschützer Rilwan.
Democracy.
Wir brauchen die Demokratie, um unsere Umweltprobleme zu lösen. Wenn wir die Probleme nicht ansprechen und uns nicht organisieren können, können wir auch unsere Umwelt nicht schützen.
Der Entscheid des obersten Gerichts, die Stichwahl auf unbestimmte Zeit zu verschieben, hat Rilwan verärgert. Genauso wie Tausende von Maledivern, die diesen Entscheid nicht akzeptieren wollen. Sie gehen Abend für Abend auf die Straßen in Male und fordern lautstark, dass die alte Elite endlich von der Bildfläche verschwindet. Die Touristen in Corumba spüren von diesem politischen Erdbeben nichts.
No idea whatsoever.
Ich habe keine Ahnung davon. Selbst in meinem Land habe ich kaum Ahnung, was politisch passiert. Ich hoffe, alles ist gut hier und die Bewohner sind glücklich.
Hope they're happy.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.